Guten Morgen. Ihr seid viele. Schön. Wie es gute Sitte ist und weil ich es brauche, ich würde am Anfang beten. Danke dir dafür, Herr, dafür, dass wir uns heute wieder unter deinem Wort versammeln dürfen, dass wir wieder reinschauen dürfen in das, was du uns zu sagen hast. Danke dafür, Herr, dass wir immer wieder im Kampf stehen dürfen. Danke dafür, dass wir immer wieder durch dein Wort getröstet werden. Ich mag dich bitten, dass du es heute aufmachst, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es das ist, was du deiner Gemeinde sagen möchtest. Ich mag dich bitten, dass es heute eine Predigt sein darf, die Herzen tröstet, die ermutigt, die Mut zuspricht. Und ich mag dich bitten, dass es was ist, was wir am Ende nicht nur heute gehört haben, dass es nicht was ist, womit ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt habe, sondern dass es etwas wird, was wir in unseren Herzen in den Alltag hineintragen. Und dass es etwas ist, was uns hilft, dir näher zu kommen und dir ähnlicher zu werden. Segne du diese Predigt und die jetzige Zeit. Amen. Noch einmal guten Morgen. Das letzte Mal, als ich hier vorne stand, das war Weihnachten. Das war ein bisschen außer der Reihe. Jetzt aber geht's weiter mit dem Kolosserbrief. Und wenn dann so eine ordentliche Zeitspanne dazwischen ist, dann weiß man nicht mehr so richtig, worum ging es denn eigentlich letztes Mal. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir lesen heute nicht nur den Predigttext von heute, sondern wir lesen einfach den ganzen Predigttext von letztem Mal nochmal. Einerseits, weil es mir Spaß macht. Hauptsächlich allerdings tatsächlich, weil Kontext. Hauptsächlich, weil wegen Kontext. Ich lese ab Kolosser 1, ab dem Vers 24. Kolosser 1, ab Vers 24. Jetzt freue ich mich, Paulus spricht hier, wenn ich für euch leiden muss. Denn damit bringe ich stellvertretend an meinem Fleisch zur Vollendung, was der Bedrängnis Christi noch fehlt, seinem Leib zugute, der Kirche oder der Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden aufgrund des Verwalteramtes, das Gott mir übergeben hat, um an euch das Wort Gottes zu erfüllen. Das Geheimnis, das seit Urzeiten und Menschengedenken verborgen war. Jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbar geworden, denen Gott kundtun wollte, wie reich unter den Völkern die Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen auf den rechten Weg weisen und jeden unterrichten in aller Weisheit, um jeden Menschen als in Christus vollkommen hinzustellen. Dafür setze ich mich ein und dafür kämpfe ich nach Maßgabe seiner Kraft, die in mir wirkt mit großer Macht. Ich will nämlich, dass ihr wisst, welch schweren Kampf ich führen muss. Für euch und die in Laodicea und alle, die mich nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Damit ihre Herzen getröstet seien und in Liebe verbunden und es in allem zu umfassender Einsicht komme, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. So, Predigttext heute, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Und ihr merkt, warum ich diesen Kontext so haben möchte. Wir haben uns letztes Mal mit dem Dienst des Paulus beschäftigt. Da ging es darum, was ist Dienst? Dienst ist Leid und Kampf. Und dieses Mal beschäftigen wir uns wieder mit diesem schweren Kampf. Letztes Mal haben wir uns mit dem Geheimnis beschäftigt. Und heute geht es wieder um das Geheimnis. Es gehört zusammen. Und mir war es so wichtig, diesen Kontext hier drin zu haben, weil der Anfang, wenn man einfach in Kapitel 2 liest und den Anfang hat, ich will nämlich, dass ihr wisst, was für einen schweren Kampf ich kämpfen muss. so einen schweren Kampf kämpfe ich. Für euch. Weil, was bin ich für ein toller Typ? Wenn man das so aus dem Kontext raushaut, dann ist es so, da ist Paulus und der erzählt erstmal in einem sehr, sehr langen Satz, was für einen harten Kampf er haben muss. Oi, 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 oi. Und es könnte nach Angeben klingen, aber das ist es nicht. Gerade wenn wir den Kontext haben, wenn wir uns davor durchlesen, was er da schreibt. Hey, da ist dieses Leid. Dienst ist Leid und Kampf. Und dem stelle ich mich, da muss ich durch. Und ich muss das tun. Ich habe lange überlegt, warum er das hier so breit hinstellt. Und warum er hier erzählt, dass er ja so einen schweren Kampf hat. Wir haben das letzte Mal ein schöneres Wort genommen. Ich habe gesagt, lasst uns doch hier Kampf als Investition lesen, als in Vorleistung gehen. Das Wort, das Paulus hier für Kampf benutzt, Agonie, haben wir im Deutschen auch, das ist ein Todeskampf. Das ist Sorge. Und ich habe mich gefragt, warum muss Paulus hier lang und breit erzählen, dass er so einen schweren Kampf hat? Wozu? Schlag mal auf Matthäus 16. In Matthäus 16 lesen wir davon, dass Petrus irgendwann sagt, hey, Jesus, du bist der Messias. Und Jesus sagt, ja, da hast du recht. Und dann hat Jesus angefangen, seinen Jüngern zu erzählen, hey, es geht jetzt auf Jerusalem zu und ich werde dort einiges leiden müssen und ich werde getötet, aber ich werde doch wieder auferstehen. Und Petrus geht hin und sagt, hey, lass das doch. Ja, wäre ja blöd. Und er wird dann hart zurechtgewiesen. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer mir, ich lese ab Vers 24, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich, nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber Schaden nimmt an seinem Leben? Was kann einer denn geben als Gegenwert oder als Lösegeld für sein Leben? Christus hat uns angekündigt, dass wir uns selbst verleugnen müssen. Er hat uns angekündigt, dass es nicht einfach wird, ihm nachzugehen, ihm nachzufolgen. Und was Paulus hier macht, ist, nicht angeben. Was er macht ist, ich muss da auch durch. Ihr müsst da nicht alleine durch, ich muss da auch durch, jeder muss da durch. Und er hat beschrieben dieses Leid, das er hat. Er hat beschrieben, wie dieser Dienst schwer ist, davor schon, und hat dann gesagt, aber ich muss das tun. Ich muss das tun. Es überkommt mich, ich muss das tun. Für euch. Und die in Laodicea und alle, die mich nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Ich muss das tun. Im ersten Kapitel in Vers 28 hat er erzählt, ihn, diesen Christus verkündigen wir. Indem wir jeden Menschen auf den rechten Weg weisen, jeden unterrichten in aller Weisheit, um jeden Menschen als den Christus vollkommen hinzustellen. Das Evangelium brennt ihm auf der Seele. Er muss rausgehen. Er muss diesen schweren Kampf führen. Er muss in die Vorleistung gehen. Er muss dieses Leid ertragen. Für euch und die in Laodicea und alle, die ihn nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Und alle. Für die und die und alle. Wir hatten uns am Anfang, als wir mit Kolosser angefangen haben, uns darüber unterhalten, wie groß diese Gemeinde ist. Und wir haben festgestellt, die waren nicht mal halb so groß wie wir, eher kleiner. Vier Häuschen. Sie waren in einer Gegend, die nicht irgendwie großartig ruhmreich war oder wichtig. Da gab es halt eine Straße. Und manchmal sind Menschen auf der Straße lang so. Aber es war jetzt nicht ein Zentrum. Es war einfach ein Kaff. Wie Hirschlanden, nur kleiner. Und Paulus, der in Rom im Gefängnis sitzt und große Gemeinden besucht hat, der hat Korinth, die Römer, so große Städte, bedeutsame Städte. Der sitzt da und dann kommt einer her: Hi Paulus, ich hab dir mal zugehört und hab da hinten in so einem kleinen Kaff habe ich eine Gemeinde aufgemacht. Läuft nicht wirklich gut. Ihr bräucht ein bisschen Hilfe. Aber wir sind auch fast 20 Leute. Und Paulus sagt, da schreiben wir doch mal einen Brief hin. Papier und Stift ist günstig, Zeit habe ich sowieso genug, will ja sonst keiner was von mir, dann kann ich doch den Kolossern mal schreiben. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich habe ein extremes Schlafbedürfnis. Ich brauche meinen Nachtschlaf. Wenn ich den nicht kriege, werde ich ein bisschen grantelig. Wenn meine Kinder nachts schreien, ist eine gewisse Motivation da, dass ich nachts aufstehe und mich drum kümmere. Oder wenn meine Frau sagt, Schatz, ich brauche jetzt Hilfe, dann da ist nachts eine Motivation da. Wenn meine Mom, mein Dad mitten in der Nacht anrufen würden und sagen würden, du Chris, ich brauche was, irgendwie ist gerade dringend. Wenn es nicht warten kann bis morgen, na gut. Der Joni lacht gerade. Wenn der Joni mich mitten in der Nacht anruft und sagt, du Chris, da ist ein Thema, ich brauche dich. Da werde ich dann langsam schon ungehaltener. Aber das ist ein Freund, das ist gut, das ist cool. Das kriegen wir noch irgendwie wie hin. Wenn da jetzt einer mitten in der Nacht anruft und sagt, hi Chris, wir kennen uns nicht, aber da gibt's bei mir in der Gemeinde so ein Thema. Wir müssen spontan, keine Ahnung, ich sehe leere Stühle, wir müssen spontan aus der Gemeinde raus, wir müssen irgendwie umziehen, kannst du morgen vorbeikommen und Stühle tragen helfen? Ich weiß nicht, ob ich da so tiefenentspannt wäre. Paulus sagt, ich muss, für euch und die und alle. Alle, die mich nicht mit eigenen Augen gesehen haben, das sind nicht seine Gemeinden, das sind nicht Gemeinden, die er gegründet hat. Er kennt die Kolosser nicht. Aber er muss, es überkommt ihn. Ich muss diesen schweren Kampf führen, dieses Leid, diesen Dienst, die Verkündigung des Evangeliums und alles, was da dazugehört. Ich muss. Wie ist es bei uns? Wo ist bei uns so die Kapazitätsgrenze erreicht? Wo ist bei uns so die Extrameile, die können wir ja noch gehen, aber dann noch eine? Wie ist es bei uns? Sind wir so voll des Evangeliums, so voll von der Freude an Christus, dass wir sagen, ich muss diesen Kampf führen? Und warum muss man den Kampf eigentlich führen? Wir haben uns im ersten Kapitel angeschaut, da ist dieses Geheimnis, da ist Dienst, Dienst ist Leid und Kampf, Dienst ist die Verkündigung des Evangeliums und alles, was da dazugehört. Und ich muss diesen schweren Kampf führen, damit, Vers 2, damit ihre Herzen getröstet seien. ihre, dass es denen gedient wird, dass es denen er den Dienst erweist, damit ihre Herzen getröstet seien. Das Evangelium zu verstehen, macht Mut. Jesus kennen, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, Schlüssel zum Glück. Damit ihre Herzen getröstet seien. Ich mache mal ein Foto von euch, bitte lächeln. Seht ihr, das funktioniert, ne? Auf Fotos muss man gut aussehen. Da muss man lächeln. Weil, wenn wir uns die Fotos irgendwann mal angucken, dann wollen wir ja die Fotos anschauen und sagen, oh, wie fröhlich wir da drauf waren, voll schön. Ja, der Fotograf hat sich auch wirklich Mühe gegeben dafür, dass wir auf den Fotos so fröhlich aussahen. Weil hätte der Fotograf uns nicht gesagt, dass wir fröhlich aussehen sollen auf den Fotos, hätte man vielleicht gar nicht gesehen, dass wir fröhlich waren. So sehr überkommt uns die Freude immer wieder. Warum ist das so? Warum braucht man dieses Kommentar? Lächelt mal. Die Menschen sind doch glücklich. Oder? Wenn ich Instagram aufmache oder all die anderen tollen sozialen Medien, da sind nur glückliche Menschen. Nur glückliche Menschen. Die brauchen doch alle keinen Trost, oder? Da macht keiner irgendwas vor. Keiner. Es ist alles super echt. Die sind alle super glücklich. All die Ratgeber, die sich da so gut verkaufen, Zufall. Es ist von glücklichen Leuten, die wissen, wie man glücklich ist und die sich denken, ha, ich kann ja mal lesen, was die anderen so brauchen, um glücklich zu sein. Midlife-Crisis kennen wir seit Jahren. Mittlerweile, für die, die es nicht mitbekommen haben, Spiegel hat drüber geschrieben, es gibt jetzt auch die Quarter-Life-Crisis, die erreicht einen so Anfang der 20er. Wenn man feststellt, ja, ihr lacht, aber das ist schlimm. Das ist schlimm, weil dann weiß man nicht, wohin es gehen soll im Leben. Und das ist jetzt die Quarter-Life-Crisis, die gibt es jetzt auch. Warum brauchen die Leute Trost? Hier in Deutschland, guckt euch um. Keiner von uns wird in den nächsten 2,5, 3 Tagen verhungern. Vermutlich. Keiner von uns erleidet irgendwie garstigen Rechtsbruch oder Willkür vom Staat. Keiner von uns hat irgendwie hardcore gesundheitliche Probleme, die man nicht ansatzweise irgendwie beikommen kann. Wir haben ein Bildungssystem, über das wir uns ordentlich aufregen, immer und immer wieder, aber das ist schon noch ziemlich gut, so mit der Welt verglichen. Wir haben ein Gesundheitssystem, wir regen uns drüber auf, aber das ist schon ziemlich gut. Wir haben Infrastruktur, wir regen uns drüber auf, aber es ist schon ziemlich gut. Wir sind in einem der reichsten Länder der Welt. Warum sind wir nicht glücklich? Müssten doch eigentlich glücklich sein, oder? Ich glaube, dass egal, ob wir in Reichtum leben, ob wir in Armut leben, ob wir gerade wahnsinnig glücklich sind, weil wir frisch verheiratet sind, oder wahnsinnig unglücklich sind, weil gerade eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, ich glaube, dass wir ohne Christus auf die wirklich großen Fragen keine Antwort finden. Wo kommen wir her? Wo komme ich her? Wo geht's hin? Was ist meine Berufung? Was ist mein Sinn? Warum bin ich da? Wozu gibt es mich? Und ohne Christus ist die einzige Antwort auf diese Frage, ich bin ein Produkt eines immerwährenden Zufalls, der sich fortgesetzt hat und deswegen bin ich jetzt auf einem kleinen Stein irgendwo im unendlichen Universum, drehe mich um einen heißen Planeten und irgendwann bin ich halt auch wieder weg. Das ist die realistische Antwort. Ohne Christus können wir die Geschichte der Menschheit nicht aufhalten. Ohne Christus bekomme ich auf diese Fragen keine Antwort. Und was mache ich dann? Christus selbst hat gesagt, selig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden. Ich mag euch diesen Trost zeigen. Geht mal mit mir in die Psalmen rein. So ziemlich die Mitte der Bibel. Da kommt man dann meistens auch schon direkt richtig raus. Ich lese aus Psalm 119. Ich lese einfach ein paar Verse. Ich lese sie nicht zusammenhängend. Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich am Leben erhält. Vers 52. Ich gedenke deiner ewigen Gesetze, Herr, und ich finde Trost. Vers 71. Es war gut für mich, dass ich gebeugt wurde, damit ich deine Satzungen lerne. Die Weisung deines Mundes ist mir lieber als tausende von Gold- und Silberstücken. Deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht. Ich will deine Gebote lernen. Die, die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen, denn auf dein Wort hoffe ich. Ich habe erkannt, Herr, dass deine Gesetze gerecht sind und du mich aus Treue gebeugt hast. Deine Gnade werde mir zum Trost, getreu deinem Wort an deinem Diener. Wir finden Trost im Wort. Wir finden Trost in den Satzungen, in dem Gesetz. Und das ist was Wunderbares. Dieser Trost wird uns zugesprochen. Hey, Christus selbst sagt, er tröstet. Christus selbst sagt, selig sind die, die trauern. Und er spricht Trost zu. Er sagt, schlag die Bibel auf. Warum? Weil ihr in der Bibel die Antworten findet auf diese Fragen, die einen dastehen lassen. Wir haben letztes Mal gesagt, wie irrsinnig klingt das, wenn Paulus da in Vers 24 sagt, jetzt freue ich mich, wenn ich für euch leiden muss. Wieso freut er sich an Leid? Wieso freut er sich an Schmerz? Weil er weiß, wo er den Trost herbekommt. Und weil er weiß, wofür er das tut. Warum er in Vorleistung geht. Warum er diesen schweren Kampf führt. Weil er sein Kreuz auf sich nimmt. Und es wird noch besser. Das ist ein Trost, den könnt ihr Menschen zusprechen. Und ich sage euch auch, warum ihr das könnt. Zweiter Korintherbrief. Das ist wirklich wichtig. Ich lese ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, ich höre noch Blättern, der zweite Brief an die Korinther, Kapitel 1, ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, so dass auch wir andere in all ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen, mit dem Trost, den wir selbst von Gott bekommen haben, mit dem Trost, den wir selbst von Gott getröstet wurden. Wir finden Trost im Wort und wir dürfen andere mit dem Wort trösten. Wir können das tun. Wir dürfen das tun. Und Paulus sagt, wenn das Telefon nachts um 2 klingelt, weil irgendjemand anruft, der gerade Trost braucht, dann freut er sich um den schweren Kampf, den er führen muss. War jetzt ein bisschen gelogen. Paulus hatte kein Telefon. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Welch schweren Kampf ich führen muss. Es brennt mir auf dem Herzen. Ich muss das tun. Ihr müsst das auch tun. Wer Jesus nachfolgen will, verleugnet sich selbst. Auch ihr müsst diesen Kampf tun. Für die und die und alle. Damit ihre Herzen getröstet seien. Und dieses Evangelium, wenn wir das verinnerlichen, wenn wir Jesus besser kennenlernen, das verbindet uns nicht nur mit Christus, das verbindet uns auch mit anderen Menschen. Hier steht, damit ihre Herzen getröstet seien und in Liebe verbunden. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert noch. Wir haben im Ehepaarhauskreis mal so ein Dreieck gemalt. Da ist unten du und dann ich. Und dann ist hier oben Gott. Und wenn du zu Gott gehst und ich in Richtung Gott gehe, dann kommen wir automatisch auch näher zusammen. Ein schwaches Bild, aber es hilft so ein bisschen. In Liebe verbunden. Nicht weit weg von unserem Traufvers gibt es die Stelle mit der dreifachen Schnur, die nicht so leicht reißt. Prediger ist das, 4. Wir lesen von dieser Verbindung ganz am Anfang schon. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seine Frau heiraten und sie werden ein Fleisch. Und wir lesen hier, keine paar Verse weit weg. Wenn ich für euch leiden muss, seinem Leib zugute der Gemeinde. Paulus freut sich, wenn er leiden muss, Christi Leib zugute der Gemeinde. In Liebe verbunden. Es ist kein Leid, es ist kein Kampf für irgendwas. Es ist Leid und Kampf, in dem ihr nicht alleine steht, sondern in Liebe verbunden mit anderen, mit der ganzen Gemeinde, um Herzen zu trösten, um selbst diese Verbundenheit zu erleben, andere in diese Verbundenheit mit hineinzunehmen, das Evangelium auszubreiten, damit es in allem zu umfassender Einsicht komme. Da gefällt mir die Elberfelder besser. Reichtum an Gewissheit. Dass diejenigen, die es noch nicht wissen, dass die Gewissheit bekommen, dass die reich an der Gewissheit werden. Das Geheimnis Gottes ist Christus. Er entfaltet die Geschichte der Welt. Er beantwortet die großen Fragen. Er ist der, der Trost spendet. Und dieser Reichtum an Gewissheit, das ist unser Kampf. Warum? Die meisten Menschen, die ich kenne, die jetzt nichts mit Gott zu tun haben, das sind keine Hardcore-Atheisten. Das sind nicht philosophisch hart geprägte Menschen, die jegliche Übernatürlichkeit abstreiten. Das sind Menschen, die sagen, naja, es kann schon sein, dass es einen Gott gibt, aber so richtig interessiert er sich nicht für mich. Und so richtig brauche ich ihn auch nicht. Und wenn ich mir anschaue, wie es da draußen auf der Welt so aussieht, dann interessiert er sich generell nicht so wirklich für die Menschen. Und wenn das Flugzeug dann am Abstürzen ist, dann beten sie doch alle. Gott interessiert sich nicht so richtig für mich. Kann man es ihnen verübeln? Wie viele von euren Kollegen, von euren Freunden, von den Menschen, denen ihr so im Alltag begegnet, dem Mann am Bankschalter oder der Frau am Bankschalter, der netten Finanzbeamtin beim Finanzamt, mit der ihr neulich telefoniert habt, was weiß ich, Busfahrer. So die Menschen, denen man halt so im Alltag begegnet. Wie viele von denen haben erlebt, dass sich jemand hinstellt und ihnen sagt, hey, du bist geliebt. Du bist Gott nicht egal. Gott ist dir gegenüber nicht gleichgültig. Gott liebt dich. Gott will eine Verbindung, eine Beziehung mit dir. welch schweren Kampf ich führen muss. Welch schweren Kampf ich führen muss. Wie stellt sich dieser Reichtum an Gewissheit ein? Wie stellt sich diese umfassende Erkenntnis ein, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn Christus gab? Wer sagt es Ihnen? Und deswegen sind auch diese Dienste, von denen wir immer wieder sagen, es sind ja so diese kleinen Dienste, deswegen sind sie so wichtig. Nochmal hier in der Gemeinde nach dem Rechten schauen, bevor es sonntags losgeht, weil vielleicht Besuch kommt. Die werden sich schon genügend am Wort stören, dann müssen sie sich nicht noch daran stören, dass es unordentlich ist. Nochmal dafür sorgen, dass Kaffee da ist, dass Gebäck da ist. Weil es die Leute nochmal hier hält und am Wort hält und Gespräche fördert. Weil es die Chance gibt, dass man nochmal ins Gespräch gehen kann. Mit all diesen Kleinigkeiten bauen wir die Hürden ab, die als vorgeschobene Gründe da sein könnten, dass man sagen kann, ja, damit muss ich mich nicht beschäftigen, das ist alles so. Natürlich ist es das Wort, das überführt. Natürlich ist es das Gesetz, das überführt. Natürlich ist es der Herr, der den Glauben wirkt. Aber diese Kleinigkeiten sind eben nicht Kleinigkeiten. Diese Kleinigkeiten, das, was wir Alltag, was wir Leben nennen, ist trotzdem das, was die Menschen erfahren, wo die Menschen erleben dürfen, begegnen oder dem Wissen begegnen dürfen, okay, da gibt es Menschen, die sehen das anders als ich. Jetzt schaue ich es mir halt mal an, jetzt höre ich es mir halt mal an, was die da zu sagen haben. In Hiob heißt es so schön, woher kommt die Weisheit, wo wohnt die Erkenntnis? Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wenn wir hier von Weisheit und Erkenntnis lesen, ist im ersten Moment nicht gemeint, wie löse ich folgende Gleichung nach X auf. Da gibt uns die Bibel nicht so viele Antworten drauf. Es geht hier wirklich um die großen Fragen. Und in den Sprüchen wird sehr, sehr schön erklärt, kommt nach dem Psalm, was es mit dieser Weisheit denn so auf sich hat. Ich mag euch vorlesen aus Sprüche 2, ab Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, wenn du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz der Einsicht zuneigst, wenn du nach Verstand rufst, mit erhobener Stimme nach Einsicht, wenn du sie wie Silber suchst und wie nach Schätzen nach ihr forschst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis wirst du finden. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Und für die Rechtschaffenden hält er Hilfe bereit. Ein Schild ist er denen, die schuldlos ihren Weg gehen. Auf die Frage bei Hiob, woher kommt denn Weisheit, wo wohnt denn die Erkenntnis, bekommt er eine Antwort. Die Furcht des Herrn ist Weisheit, böses Meiden ist Erkenntnis. Ja, was ist denn böse? Ein paar Seiten darüber, was gut und böse ist. ein paar Seiten darüber, was Gottesfurcht bedeutet und warum wir sie brauchen. Das ist der Trost. Das ist der Trost. Zur umfassenden Einsicht kommen, dass das da draußen, dass das hier drinnen nicht Zufall ist, nicht gleichgültig ist, nicht unbedeutend ist. Zu einem Reichtum an Gewissheit kommen, dass da jemand ist, der alles hält, der alles trägt, der alles erhält. Zur umfassenden Erkenntnis, zur umfassenden Einsicht, zu einem Reichtum an Gewissheit kommen, dass da jemand einen Plan hat. Dass da jemand ist, der alle Weisheit und Erkenntnis hat und sie teilt. Erinnert ihr euch noch, Garten Eden? Da gab es viele, viele Bäume und von allen dürfen sie essen, außer von zweien. Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Damals hat es geheißen, dieser Baum nicht. Aber wir wissen, es war kein Nein, sondern es war ein Nein, noch nicht. Alle Weisheit, alle Erkenntnis in Christus. Das Geheimnis, das Gott offenbart hat, den Heiligen, die an ihn glauben. Das Geheimnis, das seit Urzeiten und Menschengedenken verborgen war, jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart worden, denen Gott kundtun wollte, wie reich unter den Völkern die Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir. Christus in euch, ihr in Christus. Das nächste Bild habe ich im Internet geklaut, einmal im Ozean. Hä? Warum? Ja, der Eimer ist im Ozean, der Ozean ist im Eimer. Fand ich gut. Ihr in Christus, Christus in euch und in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wenn wir das herausfinden, die Furcht Gottes ist Weisheit. Warum? Wo stehe ich gegenüber von Gott? Ohne Christus. Wie ist meine Beziehung zu Gott ohne Christus? Oh, die Furcht Gottes ist angebracht. Und Erkenntnis ist das Böse zu meiden. Wer schafft's alleine? Braucht euch nicht melden. Christus gibt nicht nur Antwort auf die großen Fragen, sondern Christus beantwortet die elementare Frage. Viel wichtiger noch als, wo kommen wir hin, wo gehen wir hin? Christus beantwortet diese Frage und er beantwortet sie ganz, ganz klar. Ich bin gekommen, um zu richten. Christi Tod ist die Antwort auf Sünde, Schuld und Tod. Die Furcht des Herrn ist Weisheit, böses Meiden ist Erkenntnis. Und die Frage ist, wo stehst du? Bist du einer von denen, die diesen schweren Kampf schon kämpfen um Christus zu verkündigen, um zu ermahnen, zu trösten, um jeden Menschen als in Christus vollkommen darzustellen. Ist es der Kampf, den du führst? Ist es dieser schwere Kampf, den du führen musst, wo es dich überkommt? Ist es an dir, Herzen zu trösten, verbunden mit anderen aus dem Leib, um Menschen zu dieser umfassenden Erkenntnis zu führen? Ist das dein Job? Ist das dein Kampf? Ist das dein Dienst? In welcher Form auch immer. Oder gehörst du zu denen, die selbst noch überhaupt nach diesem Trost suchen, nach Antworten auf diesen Fragen? Wo stehst du? Wenn du diesen Trost noch suchst, wenn du noch Antwort auf diese Fragen suchst, dann, das klingt jetzt ein bisschen leichter als es ist, lern Jesus kennen. Was haben wir vorher gesagt? Der, der ruft, der, der fragt, der, der schreit. Hey du, Christus, keine Ahnung, ob es dich gibt. Lass mal reden. Stimmt das? Spazieren gehen, nachdenken. Auf jemanden ausgerichtetes Denken, auf an Gott gerichtetes Denken. Wir sagen beten dazu, Fachsprache. Wenn du schon in dem Kampf stehst, es hört nicht bei der Extrameile auf. Es hört nicht bei deiner Kapazitätsgrenze auf. Da sind Menschen draußen und du weißt, was das Ende ihres Lebens bereithält. Und du weißt, wie sie zum Schöpfer des Himmels und des Universums und der Erde stehen. Und du weißt, dass du dieses Geheimnis schon hast, dass du es schon kennst. Und dann dazustehen und zu sagen, ich verrat's dir aber nicht. Das ist ganz schön kalt. Es hört nicht bei der eigenen Kapazitätsgrenze auf. Es hört nicht dabei auf, dass man jetzt aber schon ganz schön viel gemacht hat und dass es ja auch noch genügend andere gibt, die auch mal was tun können. So. Nicht falsch verstehen, das ist richtig. Es gibt genügend andere. Und es sind ganz oft die gleichen, die was tun. Aber es ändert nichts daran, dass es getan werden muss. Dass es getan werden sollte. Und dass es uns so auf dem Herzen brennen muss, dass wir sagen, ich muss. Ich muss. Christus hat gesagt, es blüht jedem. Und Paulus sagt, ich muss das, damit wir wissen dürfen, wir auch. Wir auch. Lasst uns noch beten.